Ich hatte ja im Sommer eine kleine Augen-OP, alles gut gegangen, aber ich konnte längere Zeit nicht lesen. Das ist echt ein Ding für mich und irgendwie, wenn man schlecht gucken kann, kann man auch andere Dinge nicht so gut machen. Was habe ich also den ganzen Tag gemacht? Zunächst mal habe ich tatsächlich irgendwie 8 Stunden am Tag Hörbücher gehört. Also irgendwann kommt es einem auch dann zu den Ohren wieder raus, aber erstmal war das auch ein cooles Ding. Unter anderem habe ich 2 Hörbücher gehört über ja, Reisen, die Menschen gemacht haben. Zum einen von Deutschlands bekanntester Fernwanderin. Wusste gar nicht, dass es da irgendwie so einen Wettbewerb gibt, wer die bekannteste ist, aber gibt's. Das Hörbuch Laufen, Essen, Schlafen. Und das andere war von Christo Förster. Der ist Experte für Mikroabenteuer. Wusste ich auch nicht, dass es das gibt. Das Buch Abenteuerland. Und beide erzählen von Begegnungen, die sie mit Christen hatten. Beides keine gläubigen Menschen. Christina Thürmer ist 14.000 Kilometer durch die USA gelaufen. Die 3 großen Tracks quer durch die USA. Unterwegs trifft sie alle möglichen Leute. Und unter anderem wird sie einmal von einem christlichen Ehepaar zum Frühstück eingeladen. Wie gesagt, die Wanderin selbst ist kein gläubiger Mensch. Aber Frühstück ist üppig, es gibt Pancakes und Orangensaft und alles, was das Herz begehrt. Bisschen komisch ist, dass die Gastgeber nicht mitessen. Das verstört sie so ein bisschen, aber relativ schnell kriegt sie raus, warum nicht. Die wollen reden. Die wollen ihr nämlich das Evangelium sagen. Die predigen die ganze Zeit auf sie ein, dass sie ohne Jesus verloren ist und wie sie gerettet wird. Christina Thürmer ist relativ schnell, um da schnell wieder wegzukommen. Und naja, zum Schluss kriegt sie noch ein paar christliche Schriften in die Hand gedrückt, die sie bei nächster Gelegenheit entsorgt. Und wenn sie das so erzählt, merkt man, boah, sie fand diese Begegnung sehr skurril und eigentlich auch abstoßend. Christoph Förster hat ein anderes Abenteuer erlebt. Er ist von der Zugspitze bis Sylt gereist mit einem Stand-up-Paddleboard. Ziemlich verrückte Idee. Also von der Zugspitze ist er erstmal mit dem Ding auf dem Rücken runtergelaufen und dann ist er immer gepaddelt, wo paddeln ging, ne, über Lech und Donau und Rhein-Main-Donau-Kanal und so weiter und so fort. Und immer da, wo er nicht paddeln konnte, hat er das Ding auf dem Rücken getragen oder hinter sich hergezogen, da wo ordentliche Wege waren, auf so einem Wägelchen. Mitten in der Oberpfalz, quer durch Bayern, weit und breit kein paddelbares Gewässer, trifft er eine Nonne. Die ist irgendwie in so einem seelsorglichen Gespräch mit einem Begleiter unterwegs. Die beiden mitten im Wald irgendwie. Und er zieht da sein Stand-Up-Paddleboard hinter sich her. Und naja, die beiden sind sehr neugierig und wollen wissen, was er so macht und erzählt, was er da vorhat oder wo er bei ist, von der Zugspitze bis nach Sylt und warum er das macht. Es ist mitten im 2. Corona-Sommer. Und es ist irgendwie eine schöne Begegnung. Und am Ende fragt die Nonne ihn, darf ich sie noch segnen? Christoph Förster ist, wie gesagt, auch kein gläubiger Mensch, hält kurz inne und sagt, ja, machen Sie mal. So. Und dann betet die Nonne für ihn, dass Gott ihn doch das finden lassen möge, was er auf dieser Reise sucht. Und zum Schluss macht sie ganz schlicht so ein Kreuz auf die Stirn und sagt, und Gott, der Herr, segne dich. Und dann ziehen sie beide wieder ihrer Wege. Oder alle 3. Christoph Förster erzählt diese Begegnung sehr ausführlich und man spürt irgendwie, dass er innerlich dabei berührt ist und ganz zum Schluss, als er nochmal so die Reise Revue passieren lässt und auf alles zurückblickt, was er so erlebt hat, nennt er das nochmal und ja, sagt irgendwie, ja, er glaubt immer noch nicht, aber irgendwie hat er den Eindruck, dass ihm bei dieser Gelegenheit Energie zugeflossen ist. Zwei Menschen, die selbst nicht glauben und Christen begegnen. Das Ehepaar predigt, die Nonne segnet, zwei sehr unterschiedliche Reaktionen. Natürlich wollten dieses amerikanische Ehepaar was Gutes und was sie gesagt haben, kann gut und richtig gewesen sein. Ich war nicht dabei. Ich habe es jetzt nur durch die Uhren von dieser Wanderin gehört. Und doch, ja, zwei ganz unterschiedliche Reaktionen eben. Und man merkt irgendwie, alles hat seine Zeit. Ne? Und die erste Begegnung mit einem Menschen, wenn man einfach nur beim Frühstück beieinander sitzt, ist meistens nicht die richtige Zeit, um gleich das ganze Evangelium zu predigen, sondern vielleicht eher die Gelegenheit, jemandem den Segen Gottes zuzusprechen. Alltagssegen. Schulferien sind vorbei, Kindergottesdienst fängt wieder an. Viele von uns waren im Urlaub. Alltag beginnt irgendwie wieder neu und ich dachte mir, lass uns doch mal ein bisschen über den Alltag nachdenken, über Alltagssegen, darum geht es also heute, über Alltagssorgen nächste Woche, dann über Alltagsarbeit und Alltagsärger, so der Plan bis Anfang September. Heute also Alltagssegen. Warum Alltagssegen? Was meine ich damit? Nun, es geht um den Segen, den wir an andere weitergeben, von Montag bis Samstag. Segen begegnet uns ja sonst hier zum Beispiel im Gottesdienst. Ne, am Schluss vom Gottesdienst gibt es den Segen. Segen begegnet uns bei besonderen Einschnitten im Leben, wenn ein Kind geboren wird, wenn ein Ehepaar sich das Ja-Wort gibt. Dann gehört der Trausegen dazu. Das sind so besondere Segensgelegenheiten. Heute will ich aber eben beim Alltagssegen bleiben. Dazu gleich mehr. Aber was ist denn das eigentlich, Segen? Kann man ja mal ganz blöd fragen. Ja, irgendwie fällt der Begriff immer wieder. Aber was ist es eigentlich? Wenn man die Bibel mal von vorne bis hinten durchliest, stellt man fest, dass mit dem Segen kommt ziemlich am Anfang schon vor. Am fünften Tage der Schöpfungsgeschichte, als Gott Wassertiere und Vögel erschafft, da heißt es, und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet das Wasser im Meer und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. Also, Segen ist erstmal eine Schöpfungsgabe Gottes. Segen ist Fruchtbarkeit, Vermehrung. Und dann segnet Gott auch die Menschen noch und sagt, seid fruchtbar und vermehrt euch. Kommt da wieder vor, auch da wiederum Segen. Füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf Erden leben und vertraue sie eurer Fürsorge an. Ja, Segen sind auch da, Kinder sind Nachkommen. Es ist aber auch das Erforschen der Erde und ihre Möglichkeiten. Segen, das ist heile Schöpfung und der Mensch, der nicht von Hunden und Katzen beherrscht wird, sondern in guter Weise über sie herrscht und für sie sorgt. Also, ne, Segen ist eine Schöpfungsgabe Gottes und gilt allem, was lebt. Wenn man nochmal so weiterliest, stellt man fest, es gibt zwei Arten, wie Gott handelt, in der ganzen Bibel eigentlich durchgängig. Und das kann man schön mal miteinander vergleichen. Gott segnet und Gott rettet. Das sind so die beiden grundlegenden Wirkweisen Gottes. Rettung gibt es ganz viel in der Bibel, ne? So klassisches Beispiel aus dem Alten Testament. Israel wird versklavt in Ägypten. Unterjocht, gedemütigt, rechtlos. Und dann rettet Gott sein Volk aus Ägypten. Am Roten Meer holt die Armee des Pharaos sie dann wieder ein und irgendwie große Gefahr. Was tut Gott? Gott rettet sein Volk, indem er das Rote Meer teilt. Sie können trockenen Fußes durchgehen und als sie durch sind, kommt das Wasser wieder zurück und die Armee des Pharao versinkt in den Fluten. Gott greift mit einem Wunder ein und rettet sein Volk aus großer Gefahr. So, und da gibt es viele Beispiele für in der ganzen Bibel, wie Gott das macht. Wie Gott immer wieder eingreift und sein Volk oder auch einzelne Menschen wunderbar rettet. Gottes Segen ist ein bisschen weniger spektakulär. Das passiert nicht durch Wunder so senkrecht von oben, sondern die Dinge laufen einfach gut. Kinder werden geboren und wachsen gesund heran. Es gibt keine Dürre und kein Starkregenereignis, sondern genug Sonne und genug Regen. Es herrscht Frieden, im Großen wie im Kleinen. Die Dinge laufen gut. Und das hat mit Gottes Segen zu tun. Wenn man ins Neue Testament blättert, stellt man freilich fest, okay, da kommt noch mal was Neues hinzu, es verändert sich was. Da stellt man fest, ja, die Gesegneten des Herrn sind nicht immer die, denen es nur gut geht. Wir folgen nur mal einem Herrn, der gekreuzigt wurde und er war trotzdem der Gesegnete des Herrn. Oder Paulus schreibt über sein Leben bis zu diesem Augenblick, 1. Korinther 4, 11 bis 13, bis zu diesem Augenblick leiden wir Hunger und Durst, wir gehen in Lumpen und werden geschlagen. Heimatlos ziehen wir von Ort zu Ort, wir arbeiten hart für unseren Unterhalt. Wir werden verflucht, aber wir segnen. Wir werden verfolgt, aber wir geben nicht auf. Wir werden beschimpft, aber wir antworten freundlich. Wir sind zum Abschaum der ganzen Welt geworden. Puh. Sagt Paulus über sich und ist doch ein Gesegneter des Herrn. Jesus steht ihm zur Seite und gibt ihm die Kraft, dieses Leben zu leben. In Liebe zu Gott und den Menschen und sogar noch Segen weiterzugeben an andere. Und zwar gerade sogar auch an die, die ihm Böses wollen. Auch das ist Segen. Nun geht Segen von Gott aus. Gott ist der Segnende. Das sind ja nicht wir Menschen, die da segnen, sondern Gott ist der Segnende. Und doch beteiligt er uns Menschen an seinem Segen, an seinem Segnen. Segen muss ausgesprochen werden. Natürlich ist Gott die Quelle des Segens und des Lebens, aber von der Quelle sind wir quasi so ein Kanal hin zu anderen Menschen, wo das Wasser des Segens Gottes hin zu anderen Menschen fließen kann. Und das sind wir, indem wir Segen aussprechen. Also, so viel mal kleine Theologie des Segens in der Bibel. Nun ist eines aber dabei ganz wichtig, wenn wir Segenskanäle sein wollen, müssen wir natürlich zuerst selbst Gesegnete von Gott sein. Wir können nur Segen weitergeben, den wir selbst empfangen haben. Das kommt sehr schön heraus, auch relativ am Anfang der Bibel. Nach der Urgeschichte geht es ja weiter, indem Gott Abraham beruft und zum Gründer des Volkes Israel macht. Und ganz am Anfang dieser Geschichte steht folgender Satz, 1. Mose 12, Vers 2. Ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Erst wird Abraham gesegnet. Und daraus fließt auch Segen für andere. Ist auch bei uns so. Auch bei uns steht der Segen, den Gott uns schenkt, am Anfang. Und dann können wir und sollen wir auch Segen für andere sein. Aber freilich sind wir schon gesegnet. Wir sind gesegnete Herren. Epheser 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. So steht es da. Wir sind gesegnet mit allem geistlichen Segen. Und wenn man dann Epheser 1 weiterliest, stellt man fest, worin dieser Segen besteht. Gott hat uns erwählt, noch bevor die Welt erschaffen wurde. Gott hat uns zu seinen Kindern gemacht durch Christus. Er hat uns das Geheimnis seines Willens wissen lassen. Wir sind Gesegnete. Und das steht am Anfang. Und als Gesegnete können und sollen wir dann auch Segen weitergeben. Wie könnte das nun ganz alltäglich aussehen? Ich habe nochmal geguckt, wie zeigt sich das denn eigentlich im Leben Jesu? Wie war er Segen für andere? Wie hat er Segen geteilt? Und da wird es eigentlich sehr schlicht und einfach. Ich habe so 4 Punkte gefunden, wo das deutlich wird, wie Jesus gesegnet hat. Und der erste Punkt ist mal ganz schlicht beim Essen. Wir lesen etliche Male davon, dass Jesus Segen ausgesprochen hat vor einer Mahlzeit. Jesus segnete das Essen, bevor er 5000 Menschen einmal satt machte und einmal 4000 Menschen mit ein paar Broten und ein paar Fischen. Jesus segnete Brot und Kelch beim letzten Abendmahl. Er nahm das Brot, segnete und brach es und gab es ihnen, so steht's da. Und da steht's dann nochmal, als Jesus sich 2 Jüngern gezeigt hat nach seiner Auferstehung, die auf dem Weg nach Emmaus waren. Auch da steht das nochmal genauso. Er nahm das Brot, segnete und brach es und gab es ihnen. Dass da das Wort Segen steht, kommt nicht in jeder Bibelübersetzung vor. Da steht oft auch, und Jesus nahm das Brot, dankte und brach es. Das ist auch richtig. Hängt einfach damit zusammen, dass das griechische Wort für Segen und für Danken, also das ist das Gleiche. Von daher ist beides korrekt. Jesus dankte oder segnete das Brot und den Kelch. Und das hat er offenbar nach guter jüdischer Sitte vor jeder Mahlzeit getan. Ich komme ja auch aus einer christlichen Familie, bin mit dem Tischgebet groß geworden. In meiner Familie wurde vor und nach jedem Essen gebetet und dann auch irgendwie eine Andacht gelesen und so. Wir machen es nicht ganz so ausführlich. Meistens beten wir auch vor dem Essen. Bei der Vorbereitung auf diese Predigt ist mir freilich aufgefallen, dass ich das nicht immer mache. Nämlich gerade dann nicht, wenn ich alleine esse. Irgendwie vergesse ich es dann oft. Und wenn wir zu zweit sind, also wenn jetzt gerade keiner Lust hat zu beten oder irgendwie wir alle beide zu fertig sind, Tracy und ich, dann tut es dann manchmal auch die Kurzform, Halleluja, guten Appetit. Nun muss man sicherlich kein Gesetz draus machen, dass man mindestens 2 Minuten beten muss, damit es eine gesegnete Mahlzeit wird. Aber in der Vorbereitung habe ich nochmal gemerkt, wenn ich das ganz bewusst tue und für das Essen danke und die Tischgemeinschaft segne, wenn ich bete für die Menschen, die es mit mir teilen, wenn ich gemeinsame Zeit segne, dann entschleunigt das zum einen und hilft mir, bewusst hier und jetzt da zu sein. Wenn Menschen dabei sind, die das nicht gewohnt sind mit dem Tischgebet, muss man das vielleicht auch kurz erklären. Nicht, dass sie denken, irgendwie was mit dem Essen ist nicht ganz in Ordnung, ist was mit dem Essen, dass wir beten müssen. Aber dann ist es auch wirklich gut, diesen Tischsegen auszusprechen und sich ganz schlicht an das Wort Jesu oder ans Vorbild Jesu zu halten und mitten im Alltag Gott zu danken und die Gemeinschaft zu segnen. Wo spricht Jesus noch Segen aus? Nun, recht bekannte Geschichte, Jesus segnet die Kinder, die zu ihm gebracht werden. Die Jünger wollen sie erst nicht zu ihm lassen. Und dann weist Jesus sie aber zurecht, lasst die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran, denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes, so in Markus 10. Und dann lesen wir ganz praktisch da, dann nahm er die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Ist hier nur eine Gelegenheit, wo Jesus das macht? Ehrlich gesagt haben wir es nicht so häufig gemacht, als unsere Kinder klein waren. Denke aber heute, ach, hätten wir das mal vielleicht besser doch gemacht, wäre gut gewesen. Ganz schlicht die Kinder zu segnen, bevor sie abzwitschern in die Kita oder in die Schule. Und das muss nichts Großes sein. Das kann wirklich auch nur die Hand sein, die man ihnen auf den Kopf legt, wenn sie es mögen, und sagen, und Gott segne dich. Gott geht mit dir. Oder vielleicht abends am Bett nochmal, wenn man mit ihnen betet. Und Gott segne dich jetzt, wenn du schläfst. Ich habe keine kleinen Kinder mehr, meine sind mittlerweile groß. Ich habe mir aber in der letzten Zeit trotzdem angewöhnt, sie ganz bewusst zu segnen. Die sind nicht dabei, die wohnen ja woanders. Macht aber nichts. Ich segne sie einfach in ihrer Arbeit, im Studium, in ihrer Beziehung zu ihren Partnern, in dem, was gerade in ihrem Leben ansteht. Und ja, das sind die eigenen Kinder, aber nicht jeder hat eigene Kinder. Aber wir haben zusammen Kinder. Haben Sie heute Morgen hier nochmal gesehen, ne? Die Kinder, die gerade jetzt in unserer Gemeinde sind. Und wir haben Kinder, die in unserer Gemeinde waren und jetzt im Moment nicht mehr da sind. Und auch das wäre gut, wenn wir das immer mal wieder tun, sie zu segnen. Segen auszusprechen über ihnen, dass Gott ihnen das gibt, was sie zum Leben nötig haben. Wie das immer so ist, manchmal hat man ja als Eltern oder auch als fortgerückte Erwachsene so den Eindruck, irgendwie bei den Jüngeren sollte sich was ändern. Vielleicht beten wir auch dafür, dass Menschen, die irgendwie durch die Gemeinde gegangen sind und nicht mehr irgendwie bei Jesus sind, dass sie zum Glauben kommen. Das ist auch eine Veränderung und das ist gut. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, dass wir nicht nur dabei stecken bleiben, sondern ganz bewusst ihnen auch Gutes im Namen Gottes zusprechen und sie segnen. Das macht ja einen Unterschied, ob man immer eher nur von daher kommt, was sich ändern soll, oder ob man einfach das Gute, was Gott ihnen schenken will, ihnen zuspricht. Also, Alltagssegen kann ganz schlicht das heißen, unsere eigenen oder auch unsere Gemeindekinder zu segnen. Was sehen wir noch bei Jesus? Es gibt noch eine wichtige Gelegenheit, wovon Segen die Rede ist, nämlich beim Abschied nehmen. Bevor Jesus bei der sogenannten Himmelfahrt zu seinem Vater im Himmel zurückkehrte, hat er seine Jünger zum Abschied gesegnet. Lukas 24, 50, 51. Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Das ist auch so eine typische Gelegenheit, ne, so beim Abschied nochmal Segen zuzusprechen. Hier ist es natürlich echt ein Segen und ein Abschied für sehr lange Zeit. Aber man muss damit auch nicht erst warten, bis man in die Ewigkeit geht. Man kann Segen auch bei ganz normalen Abschieden aussprechen. Und auch das kann wieder total einfach und schlicht gehen. Also wenn ihr schon mal eine E-Mail von mir gekriegt habt, steht da immer drunter, behüt euch Gott oder behüt dich Gott oder sie Gott. Geht natürlich zurück auf den Segen aus dem Alten Testament. Und der Herr, unser Gott, segne euch und behüte euch. Ist da nur so die Kurzform. Andere schreiben, Shalom, Friede sei mit dir. Wenn wir in unseren Gruppen und Kreisen hier in der Gemeinde uns verabschieden, beten wir gewöhnlich noch miteinander und bitten um Gottes Segen. Und warum nicht auch anstatt Tschüss oder mach's gut, komm gut heim, warum nicht sagen Segen mit dir? Auch das wäre eine Möglichkeit, ganz schlicht im Alltag beim Abschied nehmen, Segen zu teilen. Wo begegnet uns im Leben Jesu noch Segen? Ein letztes, und das ist der herausforderndste Gedanke, ehrlich gesagt. Da geht es darum, unsere Feinde zu segnen. Die Aufforderung, unsere Feinde zu segnen, statt sie zu verfluchen, begegnet uns ziemlich häufig im Neuen Testament, kann man viele Belegstellen für finden. Ich habe mal nur eine rausgesucht, Lukas 6. Da sagt Jesus, liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch verfluchen. Bittet für die, die euch beleidigen. Nun liegt's darin, dass Jesus hier so offen von Feinden redet, ja eine wichtige Erkenntnis. Die Erkenntnis, dass es das gibt. Dass es Menschen gibt, die uns feindlich gesonnen sind, die unsere Feinde sind. Ja, manchmal gibt es irgendwie so, dass Leute so den großen Dreher machen und sagen, ja, es gibt eigentlich gar keine Feinde, es gibt nur Menschen, die ich noch nicht gut genug kennengelernt habe, damit sie meine Freunde werden. Ja, kann sein, manchmal, aber es gibt wirklich auch das andere. Die Bibel ist da ganz realistisch, sie spricht ganz unverblümt von Feinden. Es gibt Menschen, die uns Schaden zufügen wollen, die uns Böses wollen. Und das sind nicht nur alles Menschen, die wir noch nicht gut genug kennengelernt haben und eigentlich unsere Freunde sein könnten. Nee, stimmt nicht. Sondern das sind zumindest für den Augenblick Feinde. Und Jesus sagt, ja, das gibt's. Und genau die segnet. Ehrlich gesagt finde ich das gerade sehr herausfordernd. Man kann immer ganz wunderbar darüber reden, wenn gerade alle nett zu einem sind und man denkt, Feinde, ach, weiß gar nicht, nee, habe ich gerade nicht. Dann kann man da ganz wunderbar darüber reden, wenn man gerade den Eindruck hat, boah, nee, da sind Menschen, die boah, auf denen habe ich wirklich so einen Hals. Dann ist das anders. Und ja, im Moment gibt es da Menschen, die ich als Feinde empfinde, keine Sorge, ihr kennt sie nicht, hat mit dem Arbeitsplatz meiner Frau gerade zu tun. Aber ich hege gerade wenig positive Gefühle für diese Menschen. Ich könnte sie echt auf den Mond schießen. Aber Jesus sagt, segnet. Segnet, die euch verfluchen. Und so will ich sie nicht verfluchen, sondern segnen. Und das will ich auch für die tun, die vielleicht auch nicht meine Feinde sind, wohl aber vielleicht meine Gegner. Das ist ja vielleicht schon auch nochmal ein Unterschied, ne? Zum Beispiel Gegner, die in der Politik was ganz anderes wollen, als ich das für gut und richtig halte. Da kann man sich ja auch immer drüber aufregen und beschweren. Und ja, kann man auch machen. Ärger hat auch seinen positiven Wert. Aber ja, am Ende sind wir aufgefordert, unsere Feinde und auch Gegner zu segnen. Und ich frage mich manchmal, was würde sich wohl ändern, auch in unseren Diskussionen unter Christen in der Christenheit, wenn wir das ganz bewusst machen würden, nach den Worten Jesu, dass wir die segnen, mit denen wir sehr uneinig sind. Ich glaube, es würde die Atmosphäre ganz erheblich positiv beeinflussen. Wir sind Gesegnete. Gott hat uns durch Christus allen geistlichen Segen geschenkt. Lasst uns von diesem Segen weitergeben. Lasst uns ihn austeilen, mitten im Alltag, da wo Gott uns hingestellt hast. Lasst uns Menschen des Segens sein. Amen. Vom Segen haben wir gesprochen, jetzt wollen wir den Segen Gottes aussprechen und ich bitte, wem es möglich ist, dazu aufzustehen. Und so segne euch der dreieinige Gott. Es segne euch Gott, der Vater. Er versorge euch mit allem, was ihr zum Leben nötig habt. Es segne euch Jesus Christus und mache euch gewiss, dass er immer bei euch ist. Und es segne euch Gott, der Heilige Geist. Er verwandle euch, sodass ihr mehr und mehr so werdet, wie Gott euch gemeint hat. So segne euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.